Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir wollen bei dieser Sendereihe versuchen, das Alte Testament in einer katechetischen Form vorzustellen. Wir merken nämlich immer wieder, dass wir in der heutigen Zeit zu wenig Grundkenntnisse haben über die Heilige Schrift. Und deswegen ist es notwendig, dass wir wieder eine Grundkenntnis über das Alte und das Neue Testament erwerben. Die früheren Generationen haben ein solides Grundwissen erhalten in einem Religionsunterricht, der sich sehr darum bemüht hat, dass die Kinder auch etwas gelernt und etwas gewusst haben. Und heute brauchen wir wieder etwas Ähnliches. Wir brauchen ein Grundwissen. Aber gleichzeitig brauchen wir auch Erklärungen, weil wir uns immer wieder beim Alten Testament auch Fragen stellen. Was bedeutet denn das Wort Altes Testament? Wie ist denn dieses Alte Testament eingeteilt? Wie ist denn dieses Alte Testament entstanden? Auf alle diese Fragen möchten wir eine Antwort. Bei der letzten Sendung haben wir versucht, einmal das Wort Altes Testament zu erklären. Und da haben wir gehört, dass es drei Bedeutungen für diesen Begriff Altes Testament gibt. Das Alte Testament ist erstens das Buch des Alten Bundes. Das Alte Testament ist dann zweitens das Zeugnis des Alten Bundes. Und dann ist das Alte Testament drittens auch das Vermächtnis des Alten Bundes. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie das Alte Testament eingeteilt ist. Das Alte Testament besteht aus vier großen Teilen. Der erste Teil umfasst die fünf Bücher des Moses. Und dieser Teil wird auch Pentateuch genannt. Der zweite Teil umfasst die sogenannten geschichtlichen Bücher. Der dritte Teil umfasst dann die Weisheitsbücher und die Psalmen. Und der vierte Teil umfasst die prophetischen Bücher. Wenn wir diese Einteilung einmal klar vor Augen haben, dann tun wir uns schon viel leichter, wenn wir eine Schrift aus dem Alten Testament suchen. Wir wissen dann, da gibt es die fünf Bücher des Moses, dann die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher. Heute wollen wir uns nun einer neuen Frage zuwenden und da geht es ganz konkret um die Frage, wie ist denn eigentlich das Alte Testament entstanden? Und da wollen wir uns zunächst einmal den fünf Büchern des Moses zuwenden. Wie sind denn diese Bücher entstanden? Das Buch Genesis, das Buch Exodus, das Buch Levitikus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomien, die haben doch sicher eine Entstehungsgeschichte. Wir können sagen, dass die fünf Bücher des Moses auf eine lange mündliche Überlieferung zurückgehen, die bis in die Zeit von Abraham, Isaak und Jakob, den drei Stammesvätern des israelitischen Volkes, zurückreicht. Diese Stammesväter haben ungefähr um das Jahr 1900 vor Christus gelebt. Das Kernstück dieser Überlieferungen bilden die Gesetze des Moses. aus der Zeit des Bundesschlusses am Berg Sinai, ungefähr um das Jahr 1300 vor Christus. Dann kam es mit der Zeit zu ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Diese ersten schriftlichen Aufzeichnungen des Alten Testaments gehen auf das 10. und 8. Jahrhundert vor Christus zurück. Es handelt sich dabei um sogenannte Quellenschriften, in denen der Name Jahwe oder Elohim für Gott verwendet wurde. Also nach den langen mündlichen Überlieferungen ist es im 10. und 8. Jahrhundert zu den ersten schriftlichen Aufzeichnungen gekommen. Und diese ersten schriftlichen Aufzeichnungen, die nennt man auch Quellenschriften. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurde dann in Jerusalem ein erstes Gesetzbuch verfasst, aus dem später das 5. Buch von Moses mit dem Titel Deuteronomium entstanden ist. Dann ist wieder eine längere Zeit vergangen. Im 6. Jahrhundert vor Christus kam es während des Aufenthaltes der Juden im babylonischen Exil zu einer ersten Verknüpfung der verschiedenen Quellenschriften. Also man hat hier versucht, diese verschiedenen schriftlichen Aufzeichnungen zusammenzufassen. Und diese Verknüpfung erfolgte durch die Schriftgelehrten und Priester des israelitischen Volkes. Das waren die Fachleute. Und die haben versucht, einmal diese verschiedenen schriftlichen Aufzeichnungen zusammenzufassen. Und weil es sich dabei um Schriftgelehrte und Priester gehandelt hat, die diese erste Verknüpfung vorgenommen haben, wird diese Schrift als Priesterschrift bezeichnet. Und dann ist noch einmal eine gewisse Zeit vergangen, bis es dann im 5. Jahrhundert vor Christus zu einer Endredaktion der 5 Bücher des Moses gekommen ist. Also Endredaktion heißt, da sind jetzt verschiedene Redakteure beisammen und die versuchen jetzt, das Ganze in eine endgültige Fassung zu bringen. Und diesen Vorgang nennt man die sogenannte Endredaktion. Fassen wir das noch einmal zusammen. Bei den 5 Büchern des Moses haben wir also 3 Etappen bei der Entstehung dieser Bücher. Da gab es zunächst einmal die mündliche Überlieferung, die zurückreicht bis in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob, den 3 Stammesvätern des israelitischen Volkes. Dann kam es im 10. und 8. Jahrhundert vor Christus zu ersten schriftlichen Aufzeichnungen. Und diese schriftlichen Aufzeichnungen, die nennt man auch Quellenschriften. Und dann kam es zu einem dritten Schritt. Da kam es dann zur Endredaktion dieser 5 Bücher. Da haben zunächst einmal die Priester und Schriftgelehrten in Babylon die verschiedenen Quellenschriften zusammengefasst und das Ergebnis war dann die sogenannte Priesterschrift. Und ein Jahrhundert später wurde dann dieser Text noch einmal überarbeitet und da kam es dann zur endgültigen Fassung der 5 Bücher des Moses und das nennt man dann die Endredaktion. Also wenn wir das auf den Punkt bringen wollen, die 5 Bücher des Moses sind in 3 Etappen entstanden. Zunächst einmal die mündliche Überlieferung, dann kam es zu ersten schriftlichen Aufzeichnungen und schließlich kam es dann zur Endredaktion der 5 Bücher des Moses. Aber das war ein langer Prozess. Der hat also 1900 vor Christus begonnen und wurde dann erst im 5. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen. Nun wollen wir uns auch noch ganz kurz dafür interessieren, wie sind denn die übrigen Bücher des Alten Testaments entstanden? Da gibt es ja auch noch die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher. Wir wollen jetzt ganz knapp zusammenfassen. Auch die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher haben eine sehr lange Entstehungszeit. Ihre Ursprünge reichen zurück bis in die Zeit der Könige. Das war also die Zeit von Saul, David, Salomon. Und dann gab es noch eine ganze Reihe von weiteren Königen. Diese Könige haben den Auftrag gegeben, diese Bücher zu verfassen. Und diese Verfassungszeit reichte vom 10. Jahrhundert vor Christus bis zum 6. Jahrhundert vor Christus. Aber erst nach Jahrhunderten kam es zur endgültigen Niederschrift der Bücher. Die geschichtlichen Bücher wurden ab dem 6. Jahrhundert vor Christus verfasst. Die prophetischen Bücher wurden zwischen dem 6. und dem 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben und die Weisheitsbücher erhielten ihre endgültige Fassung in der Zeit vom 3. Jahrhundert bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Wir können also sehen, dass diese Bücher der Geschichte, der Weisheit und der Propheten wesentlich jünger sind als die Bücher des Moses. Aber auch sie haben eine lange Entstehungszeit aufzuweisen. Die Ursprünge reichen zurück bis in die Zeit der Könige. Und diese Zeit beginnt mit dem 10. Jahrhundert bis zum 6. Jahrhundert vor Christus. Und da entstanden dann diese Bücher. Aber die endgültige Fassung haben sie erst sehr spät erhalten. Die geschichtlichen Bücher ab dem 6. Jahrhundert vor Christus, die prophetischen Bücher wurden zwischen dem 6. und dem 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben und die Weisheitsbücher, das sind die jüngsten Bücher, erhielten ihre endgültige Fassung in der Zeit vom 3. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Wenn wir das noch einmal im Überblick zusammenfassen, dann können wir sagen, dass die Bücher des Alten Testamentes eine sehr lange Entstehungszeit haben. Bei den 5 Büchern des Moses beginnt es mit einer mündlichen Überlieferung, dann gab es erste schriftliche Aufzeichnungen und schließlich kam es dann zu einer Endredaktion. Bei den geschichtlichen Büchern, bei den Weisheitsbüchern und bei den prophetischen Büchern hat es auch sehr lang gedauert, bis die dann in der heutigen Fassung vorlagen. Die Anfänge gehen zurück bis in das 10. Jahrhundert vor Christus und die endgültige Fassung reicht dann bei den Weisheitsbüchern erst hinein in das 1. Jahrhundert vor Christus. Also insgesamt auch eine Entstehungszeit von 800-900 Jahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist immer wieder überwältigend, wenn wir feststellen dürfen, in welch langen Zeiträumen dieses gewaltige Werk des Alten Testaments entstanden ist. Und wenn man daran denkt, wie viele inspirierte Verfasser hier mitgewirkt haben, als Mitarbeiter Gottes, dann wird man unglaublich nachdenklich, aber auch sehr dankbar, dass wir heute eine Überlieferung besitzen von diesen fernen Zeiten und dass wir die Möglichkeit haben, das Wirken Gottes in der Geschichte festzustellen und dass uns da auch die Weisheit Gottes in diesen Büchern entgegentritt. Und dass wir immer wieder merken, wie Gott hineingreift in diese Geschichte, um den Menschen zum Heil zu führen. Das ist ein überwältigendes Dokument, für das wir Gott von ganzem Herzen danken müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns nun einem weiteren wichtigen Aspekt des Alten Testamentes zuwenden, nämlich der Geschichte des Alten Testaments. Das Alte Testament berichtet von der wechselvollen Geschichte des Volkes Israel, in die Gott immer wieder zum Heil des Volkes eingegriffen hat. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte des Alten Testaments kurz darstellen. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ohne ganz bestimmte geschichtliche Kenntnisse kann man das Alte Testament nicht verstehen. Und deswegen muss man sich, bevor man sich mit dem Alten Testament auseinandersetzt, auch einmal mit einigen ganz wichtigen geschichtlichen Etappen auseinandersetzen, damit man dann das Alte Testament besser verstehen kann. Das Alte Testament beginnt zunächst mit der Zeit der Patriarchen. Die Patriarchen, das waren die Stammesväter und wir alle kennen sie. Es handelt sich hier um Abraham, Isaac und Jakob. Diese Zeit der Patriarchen dauert circa von 1900 bis 1700 vor Christus. Gott hat Abraham auserwählt, der Vater eines großen Volkes zu werden. Abraham ließ sich in Kanaan bzw. Palästina nieder. Abraham, sein Sohn Isaac und sein Enkel Jakob wurden zu den Stammesvätern des Volkes Israel. Während einer Hungersnot zogen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Ihre Nachkommen wurden zu Sklaven der Ägypter. Der zweite große Schwerpunkt in der Geschichte des Alten Testaments ist der Auszug aus Ägypten. Dieser Auszug aus Ägypten fand ungefähr im Jahr 1300 vor Christus statt. Unter der Führung von Moses kam es zum Auszug der Israeliten aus Ägypten. Moses trat vor den Pharao und forderte die Freilassung der Israeliten. Der Pharao wollte aber die Israeliten nicht ziehen lassen. Erst nach mehreren Plagen, die Gott über das Land kommen ließ, gab der Pharao nach. Darauf kam es unter der Führung des Moses zum Auszug aus Ägypten. Der dritte große Schwerpunkt in der Geschichte des Alten Testaments ist der Bundesschluss am Berg Sinai, den wir auch wieder etwa auf das Jahr 1300 vor Christus datieren können. Moses führte das Volk Israel zunächst durch ein Schilfmeer und dann zum Berg Sinai. Dort kam es zum Bundesschluss zwischen Gott und den Israeliten. Jahwe, der Gott Israels, verkündete Moses die Gesetze des Bundes. Der bekannteste Teil dieser Gesetze sind die 10 Gebote. Das Volk versprach, die Gesetze des Bundes zu achten. Nun kommen wir zu einem vierten Schwerpunkt der Geschichte des Alten Testamentes. Und da geht es nun um die Eroberung des gelobten Landes. Diese Eroberung des gelobten Landes hat längere Zeit gedauert und reichte von ungefähr 1250 bis 1020 vor Christus. Nach dem Tod von Moses kam es unter der Führung von Josua zur Eroberung des gelobten Landes. Das Wort gelobtes Land bedeutet hier versprochenes Land. Weil nämlich Gott dem Abraham versprochen hatte, ihm ein Land zu geben. Er hat es ihm gelobt, er hat es ihm versprochen. Also wenn wir vom gelobten Land sprechen, dann heißt das, dass es sich hier um ein versprochenes Land handelt, das Gott Abraham versprochen hatte. Die Israeliten eroberten zunächst die Stadt Jericho und besetzten dann weite Teile von Palästina. In den nächsten 2 Jahrhunderten besiedelten die israelitischen Stämme unter der Führung der Richter, das waren Stammesführer, fast das ganze Land Palästina. Nachdem die Eroberung abgeschlossen war und die Stämme sesshaft geworden waren, kam es nun zu einem weiteren wichtigen Abschnitt in der Geschichte des Alten Testaments, nämlich zur Zeit der Könige. Ab dem Jahr 1020 vor Christus kam es zur Zeit der Könige. Die ersten Könige waren Saul, David und Salomon. Unter der Herrschaft der Könige wurde Israel zu einem zentralistisch regierten Land. König David eroberte die Stadt Jerusalem und machte sie zur Hauptstadt von Israel. König Salomon baute dann den berühmten Tempel in Jerusalem. Und in der Zeit der Könige begann dann auch das Wirken der ersten Propheten. Nun wollen wir eine kleine Rückschau anstellen. Wir haben also bis jetzt gehört, dass folgende Etappen für das Alte Testament wichtig waren. Erstens die Zeit der Patriarchen, zweitens der Auszug aus Ägypten, drittens der Bundesschluss am Berg Sinai, viertens die Eroberung des gelobten Landes und fünftens die Zeit der Könige. Bis daher kennt fast jeder von uns die Geschichte des Alten Testaments. Aber jetzt beginnt eine Zeit, die weniger bekannt ist. Was passiert denn dann in der Zeit nach König Salomon? Und da müssen wir feststellen, dass es zu einem dramatischen Ereignis gekommen ist. Nach dem Tod von König Salomon kam es zur Teilung des Reiches. Und zwar in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Da gab es einen Aufstand von Seiten verschiedener Stämme, weil nämlich der Sohn von Salomon nicht bereit war, die Steuern zu senken und gewisse Erleichterungen zu schaffen. Und da haben dann einige Stämme gesagt, wir bleiben nicht mehr bei diesem Königshaus, wir gründen ein eigenes Reich. Und so kam es nun zur Entstehung des Nordreiches Israel, da hat also Galiläa dazu gehört und auch Samaria, und zur Entstehung des Südreiches. Das waren nun kleine Zwergstaaten. Und da hat nun das Schicksal zugeschlagen und beide Reiche wurden von den Großmächten der damaligen Zeit besetzt. Das Nordreich wurde im Jahr 722 vor Christus von den Assyrern erobert, die Bevölkerung nach Ninive am Tigris verschleppt haben. Also die mussten diesen weiten Weg zurücklegen vom Nordreich, von Galiläa, von Samaria sind sie verschleppt worden und sind hinüber bis nach Mesopotamien. Und dort wurden sie in Ninive angesiedelt am Tigris und haben dort als Sklaven gelebt. Und nun verstehen wir zum Beispiel auch, wie Tobit und Tobias nach Ninive kommen. Das waren verschleppte Israeliten aus dem Nordreich. Und was ist mit dem Südreich passiert? Das Südreich wurde im Jahr 586 vor Christus vom babylonischen König Nebukadnezar erobert, der den Tempel von Salomon zerstören ließ. Der hat also die Einwohner von Judäa, vom Südreich, nach Babylon verschleppt. Und dort wurden sie dann zum ersten Mal Juden genannt. Das waren also diese Einwohner von Judäa, von diesem Südreich. Und die hat man dann in Babylon Juden genannt. Und da waren nun diese Israeliten und dachten zurück an ihre Heimat, an Jerusalem. Und sie weinten und hofften, dass sie noch einmal zurückkehren könnten. Also da haben wir eine dramatische Situation. Der König Nebukadnezar verschleppt die Bevölkerung des Südreichs nach Babylon. Und die Juden mussten dort jahrzehntelang Sklavendienste verrichten. Und in der Zeit des Exils hatten die Juden keine Gelegenheit, einen Opfergottesdienst zu feiern. Den konnten sie nur im Tempel feiern. Und so kam es nur zur Entstehung der ersten Synagogen. Das waren Versammlungsorte der Juden. Und zur Feier von Wortgottesdiensten, weil Opfergottesdienste hat es nur im Tempel von Jerusalem gegeben. Und so entstanden nun im Exil von Babylon die ersten Synagogen. Und da kam es nun auch zur Feier von den Wortgottesdiensten. Und damals hat man aus den Schriften vorgelesen. Doch dann greift die Vorsehung Gottes ein. Im Jahr 538 vor Christus eroberte der persische König Kyros die Stadt Babylon und ließ die Juden in ihre Heimat zurückkehren. Und unter der Führung von Esra und Nehemia kehren sie zurück in die Heimat und bauen dort den Tempel wieder auf. Es war nur ein sehr bescheidener Tempel, der lange nicht die Größe und die Schönheit des alten salomonischen Tempels hatte. Aber die Juden waren so glücklich, dass sie wieder in ihrer Heimat waren. Und da heißt es in der Heiligen Schrift, die Alten erinnerten sich noch, wie es früher war, und sie weinten. Aber sie waren wieder in ihrer Heimat. Dann ging es einige Zeit relativ friedlich zu, aber dann plötzlich kam es im zweiten Jahrhundert vor Christus noch zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Im zweiten Jahrhundert vor Christus versuchte der syrische König Antiochus IV. Den Juden eine heidnische Religion aufzuzwingen. Darauf kam es unter der Führung der Makkabäer in den Jahren von 168 bis 142 vor Christus zu einem Kampf gegen die Syrer, den die Juden gewannen. Das war ein Kampf um die Religion der Väter. Und die Juden haben sich dort eingesetzt, um ihre Religion zu bewahren. Und diese Makkabäer, das waren damals die jüdischen Helden, die die Religion der Väter verteidigt haben. Um diese Geschichte noch ganz kurz abzuschließen, es ging dann wieder etwas ruhiger weiter, bis dann im ersten Jahrhundert vor Christus, im Jahr 64, die Römer Palästina besetzt haben. Der berühmte General Pompeius, der Gegenspieler von Julius Caesar, der kam in diese Gegend und besetzte mit seinen Truppen Jerusalem. Und von da an war dann Judäa eine jüdische Provinz, eine römische Provinz. Und so verstehen wir auch, warum dann Jesus vor einen römischen Statthalter geführt worden ist. Ab dem Jahr 64 vor Christus war Judäa und ganz Palästina eine römische Provinz, war unter der Herrschaft eines römischen Statthalters. Die Römer haben dann auch verschiedene Könige eingesetzt, die aber ganz von ihnen abhängig waren. Wir erinnern uns noch an König Herodes. Das war ein Vasalle des römischen Kaisers. Und später wurde dann diese Königsfamilie abgesetzt und dann kam es zur Herrschaft eines römischen Statthalters. Fassen wir diesen zweiten Teil noch einmal ganz kurz zusammen. Also nach dem Tod von König Salomon kam es zur Teilung des Reiches. Es entstand ein Nordreich, das hat den Namen Israel bekommen, und es entstand das Südreich, und das war das Südreich Juda. Diese kleinen Reiche wurden sehr bald zur Beute von den Großmächten der damaligen Zeit. Das Nordreich wurde von den Assyrern erobert und die Bevölkerung wurde nach Ninive am Tigris in Mesopotamien verschleppt. Das Südreich wurde von den Babyloniern erobert, vom berühmten König Nebukadnezar, Und die wurden dann in das babylonische Exil geführt. Und dort mussten sie jahrzehntelang Sklavendienste leisten. Es entstanden damals die ersten Synagogen. Und es kam zur Entstehung von den Wortgottesdiensten. Und dann hat ein anderer mächtiger König das babylonische Reich erobert, König Kyros, und hat den Juden die Erlaubnis gegeben, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und unter der Führung von Esra und Nehemia kam es dann zum mühsamen Wiederaufbau von Judäa. Dann kam es noch einmal zu einem gewaltigen Konflikt mit den Syrern und da begann dann die Heldenzeit der Makkabäer. Und schließlich wurde dann im 1. Jahrhundert vor Christus Palästina zu einer römischen Provinz. Und das erklärt dann, warum damals zur Zeit Jesu die Römer das Land besetzt halten. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir können also sagen, dass wir die Geschichte des Alten Testamentes in 8 Punkte einteilen können. Da haben wir zunächst einmal die Zeit der Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob. Dann gibt es den Auszug aus Ägypten unter Moses. Dann kommt es zum Bundesschluss am Berg Sinai. Nach dem Bundesschluss am Berg Sinai hält sich das Volk Israel längere Zeit in der Wüste auf, bis es dann zur Eroberung des gelobten Landes kommt. Nachdem die israelitischen Stämme das Land besiedelt hatten, kam es dann zur Entstehung einer Monarchie und es beginnt die Zeit der Könige. Die Zeit der Könige, da haben wir vor allem 3 bekannte Namen: Saul, David und Salomon. Nach dem Tod von Salomon kommt es dann zur Trennung der Reiche. Es entsteht das Nordreich und es entsteht das Südreich. Das Nordreich wird von den Assyrern erobert, das Südreich wird von den Babyloniern erobert. Die Menschen vom Südreich werden nach Babylon verschleppt und so kommt es nun zum babylonischen Exil. Doch dann wird Babylon von den Persern erobert und der persische König Kyros gibt dann den Juden die Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Und nach einiger Zeit kommt es dann noch einmal zu einem gewaltigen Aufstand der Juden gegen die Syrer. Und das war dann die Heldenzeit der Makkabäer. Und schließlich wird dann im 1. Jahrhundert vor Christus Palästina von den Römern besetzt. Und von da an war dann Palästina ein Teil des Römischen Reiches. Und es kommt zur Herrschaft von Königen, die abhängig sind vom Kaiser, und später dann zur Herrschaft von römischen Statthaltern. Das war jetzt sicher eine gewaltige Anstrengung für Sie, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Punkte ein bisschen vor Augen halten, weil wir dann auch viele Berichte und auch verschiedene Texte im Alten Testament besser verstehen, wenn wir im Hintergrund diese verschiedenen Etappen der alttestamentlichen Geschichte im Kopf haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun wollen wir uns mit einem weiteren Bereich auseinandersetzen. Und zwar wollen wir uns einmal mit der Geografie des Alten Testaments beschäftigen. Wir alle wissen, dass man die Geschichte nur dann verstehen kann, wenn man auch die Geografie kennt. Wenn man sich heute zum Beispiel einmal die Frage stellt, wer war denn eigentlich der Hannibal? Ah, der Hannibal, ja, das war ein ganz berühmter Feldherr. Ja, woher kommt denn der? Ja, aus Karthago. Ja, wo liegt denn Karthago? Ja, wenn ich dann weiß, das liegt im heutigen Tunesien, dann kann ich mir das vorstellen. Und wenn wir dann hören, dass dieser Hannibal mit seinen Elefanten über die Alpen gezogen ist, dann müssen wir auch einmal einen Atlas herausholen und einmal schauen, wo sind denn diese Elefanten da entlang marschiert und wo sind sie dann über die Alpen drüber. Das ist bis heute nicht ganz geklärt. Aber man kann verschiedene Dinge nicht begreifen ohne Grundkenntnisse der Geografie. Und das gilt auch beim Alten Testament. Und deswegen wollen wir uns einmal fragen, welchen geografischen Raum berühren denn die ganzen Berichte und Bücher aus dem Alten Testament? Welche Länder gehören eigentlich zu den Ländern der Bibel? Wir können sagen, dass die Welt der Bibel der vordere Orient ist. Die Welt des Alten Testaments erstreckt sich vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf und umfasst folgende heutige Länder. Wenn wir im Westen beginnen, können wir sagen, da haben wir Ägypten, also das Volk Israel in Ägypten. Dann haben wir das Land Israel. Dann haben wir den Libanon. Dann geht es weiter hinüber Richtung Osten nach Syrien. Dann kommen wir in den Irak. Und schließlich kommen wir in den Iran nach Persien. Wir können also sagen, dass die Länder der Bibel einen großen Bogen bilden, der vom Mittelmeer hinaufreicht bis in die heutige Türkei und dann wieder hinuntergeht bis zum Persischen Golf. Wir beginnen also mit Ägypten, dann geht es weiter mit Israel, dann spannt sich der Bogen in den Libanon, nach Syrien, in den Irak und in den Iran bis nach Persien. Dieser gewaltige Bogen vom Mittelmeer bis hinüber zum Persischen Golf, das sind die Länder der Bibel. Die Länder der Bibel spannen sich also wie ein Bogen von Ägypten bis zum Persischen Golf. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Dieser Bogen, der sich da vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf spannt, erinnert an einen horizontalen Halbmond. Also das ist wie sozusagen ein Halbmond, der seinen Rücken nach oben hat. Also der Halbmond beginnt beim Nildelta, geht dann hinauf bis zu den Bergen in der heutigen Türkei und geht hinunter bis zum Persischen Golf. Und dann hat der Halbmond einen unteren Bogen, der läuft dann auch wieder vom Mittelmeer nördlich der arabischen Wüste bis hinunter zum Persischen Golf. Und da haben wir also einen Halbmond. Und weil dieses Gebiet fruchtbar ist, deswegen nennt man dieses Gebiet den fruchtbaren Halbmond. Das ist ein höchst origineller Name. Wenn man heute mit Leuten spricht und sie fragt, kennst du den fruchtbaren Halbmond? Dann schauen die einen an und sagen, von was redest du denn? Der Halbmond ist doch nicht fruchtbar. Dann muss man ein bisschen schmunzeln und sagen, also das ist nicht der Halbmond, den wir oben am Himmel sehen, sondern das ist die Form von einem Land. Und zwar ist es genau das Gebiet, das die biblischen Länder umfasst. Das beginnt also beim Nildelta, bei Ägypten, geht dann hinauf über Israel, Libanon bis in die heutige Türkei, unterhalb der Berge, weil in der Türkei gibt es ja ganz hohe Berge, bis zum Beispiel am Berg Ararat. Und dann geht es hinunter. Aber das, was südlich von den Bergen ist, das ist ein ganz fruchtbares Gebiet. Und dann gibt es den unteren Bereich von dem Halbmond, der verläuft dann oberhalb der arabischen Wüste. Und dieses Gebiet, das dazwischen drinnen liegt, das hat genau die Form von einem liegenden Halbmond. Und dieses Gebiet bezeichnet man mit diesem originellen Namen der fruchtbare Halbmond. Und wenn man heute mit Leuten spricht, hat man gesagt, die Länder der Bibel, die bilden miteinander den fruchtbaren Halbmond. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Also, fassen wir das noch einmal zusammen. Die Bibel, die Länder der Bibel liegen im vorderen Orient. Sie reichen von Ägypten bis zum Persischen Golf. Und zu diesen Ländern gehören also Ägypten, dann Israel, Libanon, Syrien, Irak und Iran, also das heutige Persien. Und diese Länder haben die Gestalt von einem liegenden Halbmond. Und weil das ein fruchtbares Gebiet ist, nennt man diese Länder die Länder des fruchtbaren Halbmonds. Jetzt müssen wir noch eine zweite geografische Sache betrachten. Wir müssen uns auch einmal das Land Palästina anschauen, also das heutige Israel. Das Stammland des Alten Testaments ist das Land Palästina. Und dieses Land weist folgende Grenzen auf. Im Westen haben wir das Mittelmeer. Im Osten haben wir Jordanien und Syrien. Im Norden haben wir den Libanon. Und im Süden haben wir Ägypten. Das sind also die äußeren Grenzen. Viele von euch waren sicher schon einmal im Heiligen Land. Und wenn man da in das Heilige Land kommt, dann merkt man, das ist ein unglaublich kleines Land. Und das hat ganz klare Grenzen. Im Westen haben wir das Mittelmeer, im Norden haben wir den Libanon, im Osten haben wir den Jordan, und da beginnt dann Jordanien und Syrien, und im Süden haben wir das Land Ägypten. Jetzt interessiert uns die innere Einteilung. Wie wird denn dieses heilige Land innerlich eingeteilt? Und da können wir sagen, das heilige Land hat drei Regionen. Im Norden befindet sich Galiläa mit dem See Genezareth und mit dem Karmelgebirge. In der Mitte liegt Samaria mit den Orten Sichem und Bet-El. Und im Süden haben wir dann Judäa mit den Städten Jerusalem, Bethlehem und Hebron. Jetzt wird manch einer sagen, also das ist doch einfach viel zu simpel. Aber liebe Freunde, ich muss euch sagen, wenn man zum Beispiel oft mit Menschen redet und sagt, wo ist denn Jesus geboren worden? Dann sagen sie, ja, also in Israel. Gut, einverstanden. Wo in Israel? Ja, in Bethlehem. Ja, gut. Wo liegt denn Bethlehem? Ja, und dann beginnen sie, also Bethlehem liegt ganz im Süden und diese Region ist Judäa. Und wenn man dann fragt, ja, wo ist denn Jesus Christus aufgewachsen? Ja, in Galiläa. Gut. In welcher Stadt? Ja, in Nazareth. Gut. Wo liegt denn jetzt dieses Nazareth im Heiligen Land? Oben oder unten? Schluck, nicht? Und dann weiß man, aha, Jesus ist in Galiläa aufgewachsen und Galiläa liegt im Norden. Aha. Und wenn man jetzt mal diese Einteilung hat, im Norden Galiläa, in der Mitte Samaria und im Süden Judäa, dann ist klar, um was es geht. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, der barmherzige Samariter, aha, der kommt also aus der mittleren Region. Und wenn es dann heißt, Jesus zog mit den Jüngern hinauf nach Jerusalem, wie geht denn das? Er zieht von Galiläa hinunter in den Süden nach Judäa. Aber warum heißt es, er zieht hinauf nach Jerusalem? Weil Jerusalem im Gebirge liegt. Jerusalem liegt ungefähr 770 Meter über dem Meeresspiegel und da musste man ganz schön aufwärts gehen, um zu dieser Stadt zu kommen. Die Stadt liegt im Süden, aber sie liegt auf einem Gebirge und deswegen heißt es, und sie zogen hinauf nach Jerusalem. Sie verstehen, liebe Freunde, warum es wichtig ist, dass man auch ein bisschen die Geografie mal strapaziert, damit man ganz bestimmte Orte einordnen kann und damit man auch ganz bestimmte Wanderungen von Jesus besser begreifen kann. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Wir haben uns jetzt über die Geografie des Alten Testaments unterhalten. Und da haben wir zunächst einmal gehört, dass die Länder der Bibel einen großen Bogen spannen, vom Mittelmeer bis hinüber zum Persischen Golf. Und diesen Bogen, den nennt man den sogenannten fruchtbaren Halbmond. Dann haben wir uns das Land Palästina mal aus der Nähe angeschaut und da haben wir festgestellt, das Land hat klare äußere Grenzen, im Westen das Mittelmeer, im Norden den Libanon, im Osten haben wir Jordanien und Syrien, Syrien und Jordanien und im Süden haben wir Ägypten. Und wie schaut die innere Einteilung aus? Das Heilige Land ist in drei Regionen eingeteilt. Im Norden haben wir Galiläa, in der Mitte haben wir Samaria und im Süden haben wir Judäa. Jetzt möchten wir noch wissen, wo sind die wichtigsten Städte? Dann können wir also sagen, im Süden, in Judäa, haben wir die Stadt Jerusalem, die Hauptstadt. Dann in der Nähe Bethlehem, die Geburtsstadt Jesu. Und dann die Stadt Hebron. Und dort ist das Grab vom Abraham. Dann in Samaria haben wir wichtige Orte, Sichem. Dort gibt es dann den Jakobsbrunnen und Bethel. Und im Norden hingegen haben wir den See Genezareth und das berühmte Karmelgebirge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns noch einem letzten Bereich zuwenden, der auch von großer Wichtigkeit ist für das Verständnis des Alten Testaments. Und zwar geht es jetzt in diesem Punkt um die alten Handschriften des Alten Testaments. Im 19. und 20. Jahrhundert gab es in Israel und in den Ländern des Nahen Ostens zahlreiche Funde von sehr alten Handschriften des Alten Testaments, die zum Teil bis in die Zeit vor Christus zurückreichen. Wir beginnen zunächst mit den hebräischen Handschriften. Die ältesten hebräischen Handschriften wurden in Qumran am Toten Meer entdeckt. Zwischen 1947 und 1956 wurden dort in 11 Höhlen die Reste von 850 Schriftrollen gefunden. Es handelte sich um die Schriften der Essener, einer religiösen Gemeinschaft des antiken Judentums, die in Qumran am Toten Meer eine Niederlassung hatte. Es gab also dort konkret ein Kloster und in diesem Kloster wurden auch sehr viele Schriften gesammelt. Und diese Essener hatten ihre Schriften vor dem Aufstand der Juden gegen die Römer in diesen Höhlen versteckt. Im Jahr 70 sind die Römer nach Israel gekommen und haben dann die Stadt Jerusalem erobert. Und die Juden haben gemerkt, da kommt etwas auf uns zu. Und da hat man nun in diesem Kloster der Essener am Toten Meer, hat man diese Schriften ausgelagert und in verschiedenen Höhlen versteckt. Und diese Höhlen wurden dann gefunden durch einen glücklichen Umstand. Da war nämlich ein junger Hirte und der hat dort im Frühling die Schafe geweidet und der hat dann diese Höhlen entdeckt und hat da verschiedene Tonkrüge mit diesen Rollen entdeckt. Und diese Rollen sind dann auf Umwegen in die Hände von Wissenschaftlern geraten. Und die haben festgestellt, dass diese Schriftrollen viel, viel älter waren als alles das, was man bisher an Funden entdeckt hatte. Und das war eine Sensation. Und unter den vielen Handschriften befanden sich über 200 Abschriften von fast allen Schriften des Alten Testaments. Diese Abschriften wurden in der Zeit von 250 vor Christus bis ungefähr 40 nach Christus verfasst. In Qumran wurde auch eine 7,3 Meter lange Schriftrolle mit dem fast vollständigen Text des Buches Jesaja gefunden, die schon um das Jahr 100 vor Christus geschrieben worden ist. Also die ältesten Funde, die wir besitzen, stammen aus Qumran am Toten Meer und gehen auf eine ausgelagerte Bibliothek von den Mönchen von Qumran zurück. Und da hat man 200 alte Abschriften gefunden. Das war eine Sensation. Dann gab es auch griechische Handschriften. Bereits im 3. Jahrhundert vor Christus gab es auch griechische Übersetzungen des Alten Testaments. Die bekannteste griechische Übersetzung ist die sogenannte Septuaginta. Septuaginta ist ein lateinisches Wort und bedeutet 70. Und woher kommt dieser Name von dieser Übersetzung? Dieser Name geht darauf zurück, dass nach der Überlieferung diese Übersetzung das Werk von 70 jüdischen Gelehrten war. Also 70 jüdische Gelehrte haben sich um die Übersetzung des hebräischen Textes in das Griechische bemüht. Und so hat man dann diese Übersetzung, die Übersetzung der 70 Gelehrten genannt. Und daher der Name Septuaginta. Von der Übersetzung der Septuaginta gibt es mehrere Handschriften auf Papyrus und auf Pergament. Pergament, das sind also Tierhäute und die halten dann auch entsprechend länger. Die bekanntesten Handschriften der Septuaginta sind in drei Kodizes, ein Kodex, das ist eine Sammlung von alten Handschriften, erhalten. Da gibt es den Codex Sinaiticus, der im Katharinenkloster am Fuß des Berges Sinai gefunden wurde. Da hat es also ein uraltes Kloster gegeben und die hatten alte Handschriften. Und diese Handschriften hat man dann nach dem Berg Sinai genannt und deswegen hat dieser Kodex den Namen Codex Sinaiticus. Dann gibt es einen zweiten berühmten Kodex, das ist der Codex Vaticanus, der aus Ägypten stammt und im Vatikan aufbewahrt wird. Und dann gibt es noch den Codex Alexandrinus, der aus der berühmten Universitätsstadt Alexandria in Ägypten stammt. Und in diesen drei Kodizes, dem Codex Sinaiticus, dem Codex Vaticanus und dem Codex Alexandrinus, die sind im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus entstanden und enthalten große Teile des Alten Testaments. Das sind also auch Handschriften, die sehr, sehr früh entstanden sind. Und dann gibt es noch lateinische Handschriften. Im 2. Jahrhundert nach Christus kam es zu ersten lateinischen Übersetzungen des Alten Testaments. gegen Ende des 4. Jahrhunderts hat dann der große heilige Hieronymus das gesamte Alte und Neue Testament aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische übersetzt. Diese Übersetzung ist unter dem Namen Vulgata bekannt. Vulgata, das kann man übersetzen, die im Volk verbreitete Bibel. Vulgus heißt auf Lateinisch das Volk und die Vulgata ist die Bibel, die im Volk verbreitet ist. Diese Vulgata war dann in der ganzen lateinischen, abendländischen Kirche verbreitet. Es gibt also uralte hebräische Handschriften von Qumran, dann gibt es griechische Handschriften, die Septuaginta, und dann gibt es lateinische Handschriften, die zurückgehen vor allem auf den heiligen Hieronymus und unter dem Namen Vulgata bekannt sind. Und diese alten Handschriften sind eine wunderbare Bestätigung für die Echtheit und Zuverlässigkeit der biblischen Schriften. Die zahlreichen Funde von alten Handschriften, die zum Teil bis in die Zeit vor Christus zurückreichen, sind eine eindrucksvolle Bestätigung für das Alter der alttestamentlichen Schriften. Diese vielen Abschriften weisen darauf hin, dass die ursprünglichen Texte des Alten Testaments schon mehrere Jahrhunderte vor der Zeitenwende entstanden sein müssen. Die zahlreichen alten Handschriften sind auch eine Bestätigung für die Zuverlässigkeit der Weitergabe der alttestamentlichen Schriften. Der Vergleich mit den früheren Handschriften lässt erkennen, dass die Abschriften der alten alttestamentlichen Schriften mit großer Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit erstellt worden sind. Die griechischen und lateinischen Übersetzungen ermöglichen auch, das ursprüngliche Verständnis der alttestamentlichen Schriften zu überprüfen. Weil derjenige, der diese Texte übersetzt hat, der musste ja verstehen, was er übersetzt. Und wenn man jetzt da vergleicht, aha, hebräischer Text, griechischer Text und lateinischer Text, dann kann man anhand der Übersetzungen feststellen, wie diese Übersetzer diese hebräischen Texte verstanden haben. Die frühen Übersetzungen lassen begreifen, wie die damaligen Übersetzer die hebräischen Texte des Alten Testaments verstanden und interpretiert haben. Also fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben wunderbare alte Handschriften des Alten Testaments. Es gibt die hebräischen Handschriften von Qumran, die griechischen Handschriften und auch die lateinischen Handschriften. Und diese Handschriften sind für uns eine Bestätigung für die Echtheit und Zuverlässigkeit dieser alttestamentlichen Texte. Und das ist wichtig, weil es wird nämlich immer wieder behauptet, dass es da Einschübe gegeben hat, dass man diese heiligen Schriften manipuliert hat. Die alten Handschriften sind ein Beweis dafür, die stimmen noch, unsere Schriften stimmen mit diesen ersten Texten überein. Und das ist für uns eine wunderbare Bestätigung der Echtheit dieser Schriften des Alten Testaments. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.